Willkommen zum Level Up Talks Podcast, deinem Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial.
Hallo und herzlich willkommen zurück aus unserer Winterpause hier beim Level Up Talks Podcast. Wir sind heute mal wieder für euch nach Berlin gefahren und sitzen im Outfittery Office, allerdings nicht bei Outfittery, sondern wir sind bei Julius Göllner und er selber hat in seiner Vita stehen, er mag das Thema Hands-on und freut sich immer, seine Wissen, seine Fehler und seine Erfahrungen zu teilen. Sein Hintergrund ist, er ist geboren und aufgewachsen in Görlitz, ist dann über Umwege zu McKinsey gegangen und über diesen Weg ins Top-Management bei Zalando gekommen. Danach hat er quasi immer sein eigenes Ding gemacht, ist Experte für SaaS, also Software as a Service, und unterstützt junge Startups, die in dem Digitalbereich unterwegs sind, wie man das Ganze quasi aufbaut, hat über 30 verschiedene Unternehmungen dort unterstützt, beteiligt als Investor, ganz viele verschiedene Parameter und Positionen, die er dort einnimmt. Und heute möchte er uns ein bisschen was erzählen, wie dieser Weg so vonstatten ging, wie es dort vorwärts ging und wie er dazu gekommen ist, dass er heute so entspannt hier bei uns sitzen kann und uns was dazu erzählen kann. Vielen Dank natürlich an Pure Motion fürs Bereitstellen von Audio und Video, dass wir das hier in der Qualität für euch herrichten können. Julius, vielen Dank, dass du heute die Zeit genommen hast und uns nach Berlin eingeladen hast. Du hast gesagt, so für dich ist es ein wichtiges Thema, Arbeit nicht als Arbeit zu definieren, sondern 14 Stunden am Tag deinem Hobby nachzugehen. Das ist großartig, das deckt sich mit unserer Philosophie und wir haben immer so ein kleines Opening-Thema. Stell dir vor, du ziehst in eine neue Nachbarschaft und das ist quasi der erste Grillabend und du kommst rüber auf ein Bier und sagst hier, moin, ich bin Julius. Und dann kommt natürlich die Frage, Julius, was machst du eigentlich genau?
Ja, sehr gute Frage und erstmal herzlich willkommen hier in Berlin. Danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich glaube, was mache ich? Ich sage immer, ich bin Vollblutunternehmer, ja, weil das, glaube ich, das ist, was mich auszeichnet. Und ich sage, glaube ich, im zweiten Satz immer, ich bin wahrscheinlich ein schlechter Manager im Corporate. Ja? Das habe ich, glaube ich, auch gelernt, dass mir das nicht so viel Spaß macht. Und wie du schon sagtest, ich glaube, am Ende muss man im Leben irgendwie Sachen machen, wo man Leidenschaft für hat und die einem Freude bereiten. Und dann wird auch so ein Arbeitstag nicht irgendwie durch 9-to-5 definiert, sondern wird total flexibel und agil. Und ja, also beim Grillabend würde ich sagen, ich bin Vollblutunternehmer und mir macht es Freude, Unternehmen zu bauen.
Das kann man deinem beruflichen Werdegang auf jeden Fall entnehmen, wenn man den im Internet mal so ein bisschen recherchiert. Ich würde gerne trotzdem erstmal ein Stück zurückgehen. Das weltberühmte Girlywood, wunderschöne Stadt, nicht ganz so viel los wie hier in Berlin. Dort kommst du her, hast du dort schon mit dem Thema Berührungspunkte gehabt? Wie stellst du dein Elternhaus dar? Sind sie auch Unternehmer?
Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube, ich hatte in Görlitz auch wirklich nahezu keine Touchpoints mit Unternehmertum. Mein Papa war erst Lehrer und war dann im Dienstleistungssektor tätig, in der Reinigung, also hat so mittleres Management beim großen Reinigungsunternehmen. Und meine Mutter arbeitet für eine große Krankenkasse, also beide eigentlich in angestellten Verhältnissen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke, glaube ich, gab es auch wenige weiterführende Touchpoints zu Unternehmertum in Görlitz. Daher, das war eher geprägt von Schule, klassischer Werdegang, Zivildienst in Görlitz und zu der Zeit, glaube ich, auch eher so Fokus auf Junge, geh mal studieren dann kannst du dir mit dem Studium einen vernünftigen Job suchen.
Und es war erstmal so vorgezeichnet, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt erstmal den Weg, ich mache mein Ding. Dann bist du aus Görlitz von einer Metropole nach Chemnitz in die nächste Metropole gekommen. Ja. Was hat dich dorthin getrieben?
Ja, also das hatte so ein bisschen zwei, glaube ich, Dimensionen zu dem Zeitpunkt. Erstens, ich hatte damals eine langjährige Freundin in Görlitz. Und zweitens, also was so ein bisschen beeinflusst hat, wie weit ich von Görlitz weggehen wollte, dass ich irgendwie weggehen wollte und dann nicht an der FH studieren wollte, war klar. Und von den Optionen, die so in einem Umkreis von, sagen wir mal, 3-4 Fahrstunden waren, hatte Chemnitz an der TU die Möglichkeit, das Vordiplom in 3 anstelle von 4 Semestern zu machen. Und da ich schon immer so ein leicht ambitionierter und ehrgeiziger Typ war, dachte ich mir so, hey, Vordiplom in 3 Semestern klingt super. Lass nach Chemnitz gehen und dann nach den 3 Semestern, so war damals zumindest kurzzeitig der Plan, an die HRL nach Leipzig.
Was ist draus geworden?
hat nicht funktioniert. also hätte vielleicht funktioniert, aber ich hatte mich nach 3 Semester in Chemnitz da echt super eingelebt. Also mir hat das echt großen Spaß gemacht und also über die Stadt kann man sicherlich diskutieren, aber die Uni ist qualitativ echt gut gewesen und so eine Campus-Uni, wo man echt ein cooles Netzwerk hatte. Und dann hat sich nach den 3 Semestern vor Diplom da angeboten, quasi parallel BWL, mit dem ich angefangen hatte, und VWL auf Diplom zu studieren. Also quasi 2 Diplome zu machen. Und das fand ich dann irgendwie noch spannender und ich habe mich da wohlgefühlt als irgendwie HHL in Leipzig und habe dann sozusagen in Chemnitz weiter studiert und da meinen Diplom in VWL und BWL gemacht.
Also Doppel-Diplom-Ingenieur.
Diplom-Volkswirt und Diplom-Betriebswirt. Also Ingenieurstitel glaube ich leider nicht, aber Dippel-Dippel jetzt würde man heute sagen. Das spielt wahrscheinlich heute überhaupt gar keine Rolle mehr, ehrlich gesagt. Ja.
Ja, mit deiner Weltanschauung, der Welt, der du heute unterwegs bist, wahrscheinlich weniger. Wenn man da in einen Konzern geht, vielleicht für den Einstieg schon noch und für die, wohin kann es gehen. In Chemnitz dann angekommen, dort mit dem Thema Gründen schon mal in Berührung gekommen oder wirklich ganz normal, bist dort normal zur Uni gegangen, hast normal ein Ding gemacht und Studentenleben genossen?
Also ich glaube, also mit Gründen direkt nicht. Wir hatten jetzt an der Uni weder irgendwie Entrepreneurship als Kurs oder große Initiativen, die das in den Vordergrund gestellt haben. Aber was wir schon an der Uni gemacht haben, ist so kleinere Projekte mit unternehmerischen Themen. Ja, also keine Ahnung, jetzt mal ein einfaches Beispiel, aber ein Event gebaut, eine Party für 400 Leute. So mit, okay, lass mal ein Business Case machen, wie viel Kohle sollten wir da für einen Eintritt nehmen und so weiter und so fort. Also schon so ein bisschen Spielwiese gehabt, um sich unternehmerisch ein bisschen auszuprobieren. Das, glaube ich, da gab es schon so erste Züge in Chemnitz.
Und das hast du doch schon richtig durchgezogen. Also hast quasi Ideen mit Freunden und so weiter umgesetzt, also kleine unternehmerische Sachen, Party und...
Ja, genau.
Früher schon? War es schon immer so umtriebig, was so Möglichkeiten angeht oder kam das erst?
Also ich glaube, das hat sich ein bisschen entwickelt, aber ich glaube, da ist es dann so ein bisschen auf Nährboden gestoßen. Ja, irgendwie, keine Ahnung, mal ein paar Sachen, Klamotten einkaufen aus Asien und auf eBay verkaufen oder Party organisieren. Oder wir haben damals irgendwie viel auf Messe gearbeitet, so als Messehost. Und das war jetzt nicht so unternehmerisch, aber da hat man so Teamführung gelernt. Also erst angefangen als normaler Host, so irgendwie viel für Automobil gemacht und dann so Autos erklärt und dann relativ schnell irgendwie halt auf großen Messen, zum Teil weltweit, hat dann so Teams da geführt. Was natürlich irgendwie für eine langfristige unternehmerische Karriere auch ein paar coole Learnings schon hatte. Ja? Wie führe ich Teams, Konfliktbewältigung, Motivationssachen und so. Also ja, da gab es ein paar spannende Themen.
Also du hast quasi während des Studiums dann schon weltweit so auf Messen quasi als Freelancer gebucht.
Genau, also ich war immer jemand, der hat ungern unterm Semester gearbeitet und also so irgendwie 3-mal die Woche 6 bis 10, ja. Ja. Sondern meistens sozusagen, oder initial war das so, immer in den Semesterferien und das war beim Diplomstudiengang ja schon irgendwie lange, 2 Monate ungefähr, so zwischen den Semestern und immer dann da viel gearbeitet und das war dann halt eher irgendwie, keine Ahnung, so eine Messe waren zwischen 5 und IAA 14 Tage und dann halt eher so pro Tag 14 Stunden, ne? Aber dafür war es gut bezahlt, man konnte am Stück arbeiten, man ist mit gutem Geld dann so als Student dann nach Hause gegangen und dann musste man quasi das Semester über nicht arbeiten und das hat initial ganz gut geklappt, aber diese Messen sind halt nicht immer an den Semesterferien ausgerichtet und das hat dann irgendwann mal so ein bisschen Überhand genommen und da musste man dann schon gucken, okay, was das längste war, glaube ich, mal Einführung Golf 5 oder Golf 6 hier in Berlin über 7 Wochen. 7 Wochen am Stück, darf man gar nicht mal sagen wahrscheinlich heute, 7 Wochen am Stück irgendwie Gästemanagement irgendwie in den 4- und 5-Sterne-Hotels hier, wo Volkswagen dann jeweils für 2 Tage ihre globalen Händler durchgeschleust hat. Ja, und das war dann schon sehr unternehmerisch, irgendwie 6 Hotels, 6 Teams, jeweils irgendwie 10, 15 Leute in jedem Hotel.
Das ist Vollgas dann in der Zeit.
Und dann genau 6 Wochen am Stück irgendwie einen freien Tag, glaube ich, und dann hat 6 Teams gemanagt, eigentlich als Student, ja. Und da habe ich schon ein bisschen gemerkt, was mir Spaß macht und sehr viel Spielwiese gehabt, um sich auszuprobieren.
Und hast du mal drüber nachgedacht, dann das Studium hinzuschmeißen?
Nee, das nicht. Da war ich zu pflichtbewusst, glaube ich. Oder da haben wir meine... Das habe ich nicht, weil für mich immer klar war, so Long-Term ist ein Studienabschluss wichtiger und relevanter als jetzt irgendwie nochmal 5000 Euro mehr in der Tasche, um nochmal 5 Messen zu machen.
Das war deine Meinung von damals. Wie siehst du es heute?
Das ist eine sehr gute Frage. Also jetzt rückblickend würde ich sagen, muss man uns ein bisschen differenzierter betrachten. Ich glaube, es gibt ein paar Situationen, wo es durchaus Sinn machen könnte, ein Studium hinzuschmeißen. Einerseits, weil man vielleicht selber merkt, dass so Studium und diese theoretische Ausbildung einfach einem nicht liegt. Ja, und man einfach vielleicht als Praktiker einfach viel besser ist schon. Oder man halt wirklich irgendwie die Möglichkeit hat, am Projekt mitzuarbeiten, was wirklich für dich life-changing und vielleicht für die Welt auch verändernd ist. Ich glaube aber, dass es schon Sinn macht, in ganz vielen anderen Fällen so ein Studium, wenn man es anfängt, auch durchzuziehen, weil you also never know, ja. Also das Leben kann sich schon sehr vielseitig entwickeln und vielleicht hast du irgendwann mal 2 Kinder und das Unternehmen, was du selber gegründet hast, geht in die Binsen. Und vielleicht macht es dann Sinn, wenn du Family hast und ein bisschen Einkommen brauchst, dich dann halt bei einem größeren Unternehmen zu bewerben. Und die wollen dann vielleicht einen Studienabschluss haben. Daher, also ich glaube, es schadet nicht, einen Studienabschluss zu machen. Aber wie immer, ist nicht schwarz oder weiß. Es gibt schon Sonderfälle.
Und denkst du, wenn du quasi das mit dem Studium abbrichst und dann unternehmerisch tätig bist, dass du auf der Reise nicht neue Leute kennenlernst, wo du sagst, okay, selbst wenn dein eigenes Ding vielleicht floppt, die haben dich aber erlebt, engagiert, was du machst, was tust, was du kannst, dass du dadurch einen Follow-up-Job bekommst?
Glaube schon. Ja, also ich glaube, per se, egal was du machst im Leben, wenn du ehrgeizig bist, irgendwie bereit bist, ein bisschen zu leiden und auch Zeit und Energie da reinzustecken, dann wirst du automatisch gut sein, egal was du machst, ob das Brötchenbacken, Unternehmen bauen oder Code schreiben ist. Und dann werden Leute, mit denen du arbeitest, in all den Bereichen das sehen, dass du gut bist. Und dann werden die dir auch, dann werden sich in deinem Leben immer wieder Optionen eröffnen.
Das sehe ich genauso. Ich meine, heute, du hast, glaube ich, in deiner Vita über 33 Unternehmen stehen, in denen du entweder aktiv mitbeteiligt bist als Investor oder mitgeholfen hast, aufzubauen. Das ist natürlich riesig groß. Und da kommen wir dann noch dazu, wie kommt man an diese Position, wie kommst du dort rein, wie managst du das etc. Aber es ist natürlich trotzdem krass, dass du trotzdem sagst, ja, Studium fertig machen ist eine gute Sache. Aber ich glaube, die Frage stellen sich viele gerade, die, wo es dann anfängt, ein bisschen loszugehen, wo man ein bisschen Blut leckt und auch merkt, okay, krass, da ist Musik drin, da ist Feuer drin, ich kann mein Leben auch in die eigene Hand nehmen. Und trotzdem sitzt du heute hier mit erfolgreichen Zahlen, erfolgreichen Unternehmen und sagst, mach dein Studium fertig.
Also nicht in 10 von 10 Fällen, aber ich würde sagen, was ist ein Studium heute? Ne? Also mit Bachelor, Master, ja, also unser Bachelor sind, glaube ich, 6 Semester, max, ja. Ich glaube, das ist so eine Zeit auch wo man ja relativ noch jung ist, ja, also weiß ich nicht, 17 bis 19, wenn es losgeht. Und ich glaube, diese Zeit, das Studium ist ja natürlich nur der Rahmen, aber diese Zeit kann man auch einfach super cool nutzen, um einfach sich selber besser kennenzulernen und einfach verschiedene Sachen auszuprobieren. Und was man ja auch sagen muss, ich bin auch jemand, der hat super viele Ideen, ja, auch nicht jede Idee, die initial Begeisterung entfacht bei einem selber, fliegt dann irgendwie auf richtig großem Niveau langfristig, ja. Und also ich glaube, es schadet nicht, die Zeit einfach zu nutzen und sich selber ein bisschen kennenzulernen, seine Stärken, seine Schwächen, bisschen an sich zu arbeiten, verschiedene Sachen auszuprobieren. Aber wie gesagt, wenn du da gerade irgendwie im Direct-to-Consumer-Bereich das neue Label am Gründen bist, was mega durch die Decke geht, oder im Tech-Bereich irgendwie eine Lösung, wo du nach kurzer Zeit merkst, dass die Leute die Wohnung einrennen, dann würde ich sagen, pausiere dein Studium oder brech's ab und geh volles Risiko. Ja. Ja.
Vielleicht, um das noch abzurunden, wann würdest du sagen, sollte man das eine machen? Also woran merkst du, das ist jetzt der richtige Punkt?
Also das gibt es, glaube ich, nicht. Das sozusagen, das ist nicht quantifizierbar oder messbar. Ich glaube, man muss ein bisschen auf seinen Bauch hören. Das ist, je jünger man ist im Leben, glaube ich, umso schwieriger, weil natürlich so Bauchgefühl ist ja eigentlich
Erfahrung
nur...
Erfahrung fehlt noch, ja.
Genau, Bauchgefühl resultiert ja aus Erfahrungen, die man gesammelt hat. Ne? Und irgendwann lernt man, dass man sich auf Bauchgefühl auch echt gut verlassen kann. Wenn man ein bisschen jünger ist noch, dann hat man diese Erfahrung einfach nicht. Das heißt, das Bauchgefühl ist auch nicht gut. Ich glaube, am Ende ist es so ein bisschen immer eine Risikoabwägung. Ja? Also die Frage ist immer so, was kann passieren? Also wenn man das Risiko eingeht, dann sollte man sich mal kurz Gedanken machen, wenn das in 6 Monaten nicht funktioniert, was mache ich dann? Man sollte sich jetzt, glaube ich, nicht irgendwie mit 500.000 Euro privat verschulden. Aber ich meine, wenn du gut ausgebildet bist und ehrgeizig, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du dir in 6 Monaten einen neuen Job suchst. Ja. Oder wieder zurück an die Uni gehst. Das heißt, eigentlich ist immer das Risiko viel, viel geringer, als die Leute das so fühlen.
Ja.
Ja, also daher würde ich sagen, hör auf deinen Bauch, auch wenn der vielleicht noch nicht immer richtig ist in jungen Jahren. Sehr klar, mach mal eine vernünftige Marktanalyse, sprich mal mit 10 Leuten, wenn du ein Problem hast, ob die das Problem auch sehen, sprich mal über denen, über die Lösung, ja, haben die eine Zahlungsbereitschaft oder ist es einfach eine nette Idee, also das können wir jetzt, da können wir eine Stunde drüber sprechen, aber per se ist es, glaube ich, so ein bisschen auch einfach Vertrauen in dich selbst.
Also diese Evaluation deiner ersten Intention, deiner ersten Idee, sollte man, glaube ich, dann schon einmal besprechen, weil ich glaube, das für viele, die gerade ihr eigenes Ding machen, so die, beim zweiten Mal ist es einfach.
Ja,
aber absolut. Beim allerersten Mal, so wann weißt du, was ist eine Idee und was ist einfach nur wieder eine, was ist dir ein Hirngespinst eingefallen, absolut. Und das zu unterscheiden. Ja.
Super gerne. Also wenn du Lust hast, können wir gerne drüber sprechen. Weil ich glaube, das ist schon deutlich komplizierter und umfangreicher, als man sich das initial vorstellt.
Auf jeden Fall. Also ich würde gerne, um den Lebenslauf von dir ein Stück nachvollziehbar zu machen. Du bist dann aus Chemnitz direkt zu McKinsey gegangen?
Zurückgegangen. Ich habe nach dem dritten Semester mich dafür ein Praktikum beworben und habe da ein Praktikum bekommen und habe da 3 Monate Praktikum gemacht, im 4. Semester, glaube ich. Und das lief ganz gut und dann haben die mir nach dem Praktikum Arbeitsvertrag hingelegt. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich als Diplom schon ja noch 3 Jahre Studium vor mir und habe dann nach kurzer Überlegung gesagt, mache ich und habe ich unterschrieben und hatte dann sozusagen, war klar, wenn ich irgendwann mal fertig werde mit dem, beziehungsweise dann mit den Studien, waren ja 2, gehe ich zurück zu McKinsey und so war es dann auch. Ich habe dann, glaube ich, noch 3,5 Jahre studiert, meine 2 Diplome fertig gemacht und dann habe dann wieder bei McKinsey angefangen.
Du hast 3 Jahre vor deinen Arbeitsvertrag unterschrieben?
Mhm, 3,5.
War das klug?
Du, also das war so für mich damals... Also
was muss man einem Menschen hinlegen, dass der sich 3,5 Jahre im Voraus verpflichtet?
Ja, du, also ich meine, so ein Arbeitsvertrag ist ja als Arbeitnehmer, den kann ich ja, sage ich mal, eigentlich fast, sage ich mal, wie sagt man, ohne große Schäden für mich bis 2 Wochen vorher auch noch kündigen. Also ja. Was wird passieren, wenn ich den nicht antrete?
Okay.
Ja, so. Kann mich passiert gar nichts. Das heißt, die Frage ist ja eher sozusagen, warum haben die mir 3 Jahre vor meinem Studium einen Arbeitsvertrag gegeben? Und McKinsey hatte damals schon eine ziemliche Faszination für mich. Ich glaube, ich war der Erste von TU Chemnitz, der da hingegangen ist. Und ich hatte auf Beratung schon irgendwie Lust, weil das halt irgendwie spannend war mit so Top-Management-Beratung. Und da gab es halt irgendwie BCG und McKinsey. Das waren so die 2 Brands, die da überhaupt in Frage, also wo mein Ehrgeiz gesagt hat, wenn, dann musst du da hin. Ja. Und nach dem Praktikum haben die mir den Arbeitsvertrag gegeben und da habe ich gesagt, okay, ich werde mit großer Wahrscheinlichkeit nichts anderes machen. Plus war das natürlich damals für andere Einstiegsjobs einfach auch ein saukrasses Angebot. Also
was haben die dir bezahlt?
Finanziell, ich glaube, das weiß ich nicht mehr genau. Es waren damals, glaube ich, 55.000, 60.000 Euro jetzt vergleichbar und so der Einstiegsgehalt lag so bei 35 oder so.
Da liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück. Ja. Also, ein bisschen Inflation zwischendurch erlebt. Ja.
Also genau, also wenn es so indexiert, war das wahrscheinlich so 40-50% über allem, was es sonst so gab. Und dann halt mit coolen Projekten, spannenden Kunden durch die Welt fliegen die ganze Zeit. Also das sieht natürlich irgendwie, wenn man im Studium ist, alles auch noch ein bisschen charmanter und attraktiver aus, als wenn du das dann ein Jahr machst.
Ja, glaube ich. Also ja, oft so in der Unternehmensberatung kommst du rein, die schillernde Welt. Wir hatten auch andere Gäste schon, die den ähnlichen Weg gegangen sind. Du hast dann 1 Jahr gemacht ungefähr. Was hast du da so an Projekten erlebt? Was ist so dein Feedback aus dieser Zeit?
Also ich habe ganz viel FIG gemacht, Finance and Insurance. Einfach, weil ich das im Praktikum gemacht hatte und dann die Leute mich wieder da zurückgeholt haben. Das war innerlich super spannend, aber FIG ist auch echt krass konservativ, wie man sich das vorstellen kann, wenn man mit Banken und Versicherungen zusammenarbeitet.
So Stromberg-Mentalität.
Ja, das trifft es in der Tat, gerade bei Versicherungen trifft es das ganz gut. Das heißt, ich habe da schon super viel gelernt im Umgang mit Klienten, eigene Strukturierung, Präsentation und so. Aber ich habe halt auch gelernt, dass Beratung, anders als ich das vorher gedacht hatte, jetzt oftmals nicht darum geht, da die besten Lösungen zu entwickeln, sondern am Ende das auch ein sehr politisches Game ist. Und gerade bei großen Konzernen geht es halt dann nicht um die inhaltlich beste Lösung, sondern meistens um die politisch am durchsetzbarsten beste Lösung. Ja? Und das in Verbindung mit irgendwie 18 Stunden Arbeitstag und einfach auch viel Arbeit in inhaltlich nicht so spannende Themen, jetzt halt PowerPoints, lassen einen dann zumindest mal drüber nachdenken, ob das so langfristig das ist, worauf man Bock hat.
Und bist du dann erst raus oder kam dann die Option, dass du dann bei Zalando mit rein kannst?
Also die zwei Gründer von Zalando, Robert und David, hatten mich so nach 6 Monaten bei McKinsey das erste Mal angesprochen. Und
ihr habt ein Projekt dort gemacht oder woher kanntet ihr euch?
Nee, das ist die Connection kam über meinen damaligen Mitbewohner in Berlin, der ein ehemaliger McKinsey, auch bei McKinsey war und dann sehr zeitig zu Zalando gegangen ist. Genau. Und ich meinte so, hey, ist mein erster Job nach der Uni, 6 Monate, kann ich nicht machen, ich mache jetzt ja erstmal 2 Jahre. Und dann hatten die noch so ein MBA-Programm, die haben dann MBA bezahlt und dann Promotion und zwar, ja so. Und dann sind die aber über 6 Monate extrem hartnäckig dran geblieben und ich hatte durch meinen Mitbewohner noch so ein paar Insights halt in die Firma, ne, weil der da gearbeitet hat. Und dann irgendwann zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten habe ich dann gesagt, okay, Banken und Versicherungen, also kannst du jetzt noch machen, habe das da, glaube ich, auch ganz gut gemacht, aber auf der anderen Seite erwartet ihr jetzt irgendwie eine Managementposition im E-Commerce, in Berlin, Fashion-Industrie, also irgendwie Tech, viele junge, attraktive Menschen, krasser Speed und irgendwie ein Thema, was zum damaligen Zeitpunkt einfach komplett neu war. Und dann habe ich lange überlegt, es war nicht so eine einfache Entscheidung und habe mich dann aber kurz vor Weihnachten entschieden, dass ich bei McKinsey kündige und das Angebot von Zalando annehme.
Wie groß war Zalando zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube so 150 Mitarbeiter.
Und dann bist du dort ins Management gekommen?
Genau, dann bin ich da ins Management gekommen und zwar in die Zalando Lounge damals und das ist so ein kampagnenbasiertes Modell und da sozusagen ins Management-Team und habe da die Verantwortung übernommen für Logistik und die interne Produktion, was heißt, also Artikel online fähig machen.
Ja. Und das hast du dann in Berlin mit aufgebaut und dort ging ja dann eigentlich, du warst ja dann noch so in der Anfangsphase, Zalando ist ja heute ein großer Begriff, war damals ja einer der Vorreiter und irgendwie Wegbegleiter auch in Berlin, was so diese ganze Branche angeht, oder?
Ja, würde ich schon so sagen. Also das war sauspannende Zeit, also völlig verrückt, wenn man das jetzt mal so überlegt. Da haben die beiden Gründer und auch die Investoren dahinter uns damals, ich meine, war ja irgendwie keine, weiß nicht, Anfang 30, Ende 20, einfach eine verrückte Verantwortung und Spielwiese überlassen. Ja, also deswegen hat es auch so gut funktioniert und ist so schnell gewachsen, weil sie irgendwie, glaube ich, eine gute Mischung hatten aus Market Opportunity, gute Leute geheiert, die ihrerseits irgendwie Lust hatten, sich in so einem neuen Thema einzubringen. Aber das war super. Also da habe ich eigentlich so gelernt, was mir Spaß macht und dann später auch, was mir nicht so viel Spaß macht, weil die Firma natürlich von 150 Leute Speedboat sich entwickelt hat zu, ich glaube, wo ich gegangen bin, waren 9000 Leute bei Zalando und alleine bei mir in der Orga waren, glaube ich, knapp 400 oder 500 Leute.
Also ein Team war 400 oder 500 Leute groß,
ja.
Krass.
Ja, also nur bei mir, ne?
Ja.
Und dann hat sich natürlich diese Aufgabe total geändert von...
Das ist wieder politisch geworden, so.
Total politisch und also das geht auch gar nicht anders, wenn du dann so eine große Organisation steuern willst, ja? Also da gibt es Bedarfe, sich abzustimmen um Ressourcen, Kosten müssen geplant werden, dann gibt es Analysen, warum die abgewichen sind.
Reportings.
Die Leute wollen Feedbackgespräche haben jedes Quartal, HR will das dokumentiert haben. Also am Anfang gehst du halt da durch und sagst, Freunde, ist jetzt 21 Uhr, wir müssen bis morgen noch das und das in den Griff kriegen. Und dann sitzen da alle und ackern.
Ja.
Und 2,5 Jahre später brauchst du halt standardisierte Prozesse, die halt andere Qualitäten dann erfordern, die eher Management und nicht mehr so viel Unternehmertum.
Also du hast schon Bock so auf diese Wildwest-Stimmung.
Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. So High Energy, Full Pace und nicht so viel Zeit irgendwie darauf verschwenden, sich stundenlang darüber zu unterhalten oder zum Teil auch alle abzuholen.
Einfach, ja, ja, Meetings, Verantwortung, Bürokratie,
so,
Abstimmungen. Ja.
Also ich bin total Feedback offen und so, aber so, zum Teil hast du halt dann irgendwie 14 Leute oder 10 Leute zu irgendwelchen Themen in einem Meeting sitzen und jeder muss sich da irgendwie darstellen und eigentlich sollte relativ klar sein, was der richtige Weg ist und was wir machen sollen. So, und da gibt es dann, glaube ich, Leute, die das einfach deutlich besser können als ich.
Was würdest du jemanden raten, der jetzt an der Position ist wie du damals? Also er kommt aus einem sicheren Umfeld, soweit ist seine Welt in Ordnung und er kriegt quasi das Angebot eines wirklich stark wachsenden, boomenden Unternehmens. Also du hast ja dann anscheinend auch mit den Gründern Kontakt persönlich noch, also nicht, also schon sehr, sehr direkt. Auf was muss man sich einstellen? Also was kommt dann wirklich, was wird von dir abverlangt?
Also ich glaube, das ist total unterschiedlich und das kann man nicht verallgemeinern. Also ich glaube, worauf man sich auf jeden Fall einstellen sollte, ist wenig Struktur, viel Verantwortung, mit der man auch irgendwie umgehen muss. Glaube ich, einer gesunden Selbstkritik, weil man wird nicht drum herum kommen, dass man Fehler macht. Frage ist sozusagen, dass man diese relativ schnell erkennt und dann irgendwie auch sich eingesteht und verbessert. Das habe ich am Anfang, glaube ich, auch nicht gut gemacht. Da muss man irgendwie auch ehrlich zu sich selbst sein. Und per se, glaube ich, wenn man diese Entscheidung trifft, das ist totale Persönlichkeitsfrage, da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Wenn man das machen will, ist immer die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ja? Und das Schlimmste, und ich habe mir damals echt viele Gedanken gemacht, was denkt meine Family? Jetzt geht er dann nach dem ersten Jahr aus seinem ersten Job raus, ja. Gottes Willen, ja? Und dann irgendwie noch in so Online-Schuhe verkaufen. Da haben irgendwie alle bei mir, mein Kind im Team, das wird nie funktionieren, ja? So ein Quatsch. Und dann habe ich mir überlegt, okay, das Schlimmste, was passieren kann, das Ding fährt gegen die Wand. Und ich sitze halt in 6 Monaten wieder auf der Straße und dann habe ich gedacht, ich bin jetzt nicht der Döfste hier, der rumläuft, dann finde ich auch in 6 Monaten wieder einen neuen Job. Und dann ist was auch echt Cooles passiert. Ich habe dann bei McKinsey gekündigt und mein damaliger Partner, also der Chef von meinem Chef von meinem Chef, der meinte dann so, wo ich gekündigt habe, du Julius, sollte das nicht klappen, dann rufst du mich an und dann fängst du am nächsten Tag wieder hier an. Und das war natürlich irgendwie in dem Moment
gutes Gefühl.
Ne? Das war natürlich so ein Gefühl, okay, jetzt ist halt dann wirklich nochmal ein Netz drunter.
Ja.
Aber es hat eigentlich das bestätigt, was ich eh gedacht habe. Weil wenn du einen guten Job machst, so sind wir wieder bei der vorhin, ob Bäcker oder irgendwas, wenn du einen guten Job machst, dann werden die Leute auch immer wieder Lust haben, mit dir zu arbeiten. Genau, was du meintest. Dann brauchst du vielleicht auch kein Studium, sondern dann werden dich die Leute wieder, dann werden sich neue Opportunities ergeben.
Wenn du natürlich ordentlich gehst, ne? Also auch die Art und Weise, wie man sich verabschiedet, spielt, glaube ich, große Rolle, dann, wenn man nochmal den Weg zurück antreten möchte. Du hast dann den Börsengang mitbegleitet von Zalando und dann bist du rausgegangen. War die Entscheidung, zu Zalando zu gehen oder von Zalando zu gehen, schwerer oder einfacher?
Also ich glaube, einfacher war die, von Zalando zu gehen. Deutlich einfacher. Deutlich einfacher, weil also einfach ökonomisch viel mehr Sicherheit, irgendwie 3-4 Jahre weiter im Berufsleben, man hat so ein bisschen gemerkt, was sind Stärken und Schwächen, was macht einem Spaß, was nicht so. Also dadurch deutlich einfacher, die von Zalando dann sozusagen in die nächste Rolle zu gehen.
Du warst mit einem Mitarbeiterprogramm an Zalando beteiligt am Börsengang. Darf man fragen, mit was du gegangen bist?
Also darf man fragen, aber das kann ich nicht beantworten, beziehungsweise werde ich nicht beantworten, aber das war schon zum damaligen Zeitpunkt sozusagen ein Betrag, der schon lebensverändernd war.
So. Also weit sechsstellig.
Kann ich nicht sagen, aber schon ein sehr krasses Ereignis einfach im Leben, der natürlich irgendwie so ein bisschen auch das Risiko-Reward-Profil dann einfach wiedergegeben hat. Ne? Also das Risiko, halt da hinzugehen, war ultra hoch. Und dann hat sich das halt in dem Fall als sehr glücklich oder positiv oder wie man es jetzt formulieren will, ergeben.
Aber das war ja dann für dich, sei jetzt mal, planbar. Also der Börsengang war da und du wusstest dann, okay, meine Anteile haben jetzt einen real handelbaren Wert. So, das heißt, du wusstest zu jedem Zeitpunkt, okay, jetzt bin ich irgendwie, wo der Börsengang durch war und sie wusste, okay, bam, jetzt steht die Zahl dort und ist nice. Hast du dann gedacht, okay, und jetzt mache ich erstmal einen Break, gehe erstmal surfen, mache ein Jahr Weltreise so, weil du hast ja dann wirklich Mittel. Es ist ja nicht so wie, ich kündige jetzt meinen Job oder ich beende was, sondern du hast ja direkt dann auch einen finanziellen Benefit gehabt.
Ja. habe ich nicht. Ich habe gekündigt und am nächsten Tag mit meinem eigenen Business angefangen. Warum ist auch eine gute Frage. Also ich glaube, per se habe ich, dadurch, dass ich das Glück hatte, noch Diplom zu studieren, während meines Studiums echt viel Möglichkeiten zu reisen, Sachen auszuprobieren. Also diese jeweils 2 Monate Semesterferien, die waren schon irgendwie, ich habe da echt viel gemacht. Ich bin mit dem Rucksack irgendwie durch halb Asien gereist und so weiter. Also so dieses, ich muss jetzt mal eine Weltreise machen.
Hattest du schon. Hirnlosen abgestoßen.
Hatte ich schon. Und damals halt irgendwie auch mit no oder super low budget. Ja. Also, und das hat mir damals genauso viel Spaß gemacht. Und dann war auch so ein bisschen die Opportunity halt da. Und es war klar, was wir gründen. Und dann hatten wir einfach Bock, sofort da jetzt wieder Vollgas zu geben. Ja. Und daher war war wirklich irgendwie, also 31. Schluss, 1. ging es los.
Und wie kam dann, du hast jetzt gesagt, wir, also das Team und die Idee, woher kam das dann schon? Also es war ja dann nicht in der gleichen Nacht, nehme ich an.
Nee, also das Team kam, wir waren haben zu zweit gegründet, Ole, mein Co-Founder in der ersten Unternehmen und ich. Und Ole war Mitstreiter auch zu Zalando-Zeiten, war in einer meiner Teams, also einer meiner Reports. Und die Idee kam auch aus Zalando heraus. Wir haben bei Zalando uns sozusagen viel mit dem Thema beschäftigt, was passiert mit Ware, die nicht über den Vollpreiskanal oder weitere Kanäle verkauft wird. Was kann man damit noch machen? Und da ist einfach so, dass dieser Markt damals total unprofessionell war. Da gab es irgendwie keine starken Player, keine professionellen Prozesse und auf der anderen Seite aber eine riesengroße Landschaft an Händlern und Marken, die alle sozusagen das gleiche Problem haben. Die haben Retourenprozesse, wo nicht jede Retoure in einem vernünftigen Zustand zurückkommt und die müssen mit der Ware irgendwas machen.
Also restpostenmäßig.
Genau, also Kundenretouren mit Mikrodefekten und dann gibt es genauso aufgrund, je nachdem wie gut oder schlecht eine Saison verläuft, gibt es halt immer Ware, die am Ende dieser Saison auch noch übrig ist. Ne? Also du verkaufst nie alles. Und wenn du alles verkaufst, hast du eigentlich was falsch gemacht, weil dann hast du falsch geplant.
Yeah.
So. Und das heißt, jeder hat eigentlich in dieser Fashion-Industrie diese Problematik. Und es gab aber auf der anderen Seite extrem wenige Player oder überhaupt einen Player, mit dem man sozusagen professionell da, mit dem wir von Zalando-Seiten professionell sozusagen auch arbeiten konnten. Oder Wege, wie wir da arbeiten konnten. Und das war so ein bisschen der Anlass zu sagen, hey, da ist eine Opportunity und lass doch mal gucken, ob das funktioniert.
Hast du den Gründern heute noch Kontakt?
Ja, ja, wir haben noch Kontakt. Ich war mit Robert vor 2 Monaten frühstücken das letzte Mal. Genau.
Und dann habt ihr quasi, also du hast erkannt, okay, es gibt im Unternehmen eine Schnittstelle, ein Need und hast dann quasi ein Unternehmen gegründet, was diese, ich nenne es mal Resteverwertung, mit einer hohen digitalen Schnittstellenbereitschaft wahrscheinlich dann angeht, oder habe ich das?
Genau, also die erste eigene Unternehmung, F&P Stock Solution heißt die Firma, bietet Lösungen für Stocks und Stocks, umgangssprachlich würden wir hier wahrscheinlich als Restposten bezeichnen. Lustigerweise war die Lösung damals total wenig digital, sondern der Mehrwert kam wirklich aus Vertrauen, standardisierte Prozesse. Geld wurde nicht per Bargeldkoffer übergeben, sondern mit einer normalen Überweisung. Wenn wir gesagt haben, dass Ware irgendwie Europa verlässt, dann gab es dann irgendwie Zollnachweise oder gibt es Zollnachweise, dass die Ware wirklich, keine Ahnung, in Bulgarien die EU-Außengrenzen verlassen hat. Also eigentlich sehr, sehr einfache Sachen, die aber damals für diesen Markt trotzdem eine krasse USP waren irgendwie, ja, weil sonst das halt echt sehr intransparent war und auch nicht sehr professionell.
Und habt ihr dann die Sachen direkt an die Endkunden verkauft oder als Händler agiert?
B2B. Wir haben nicht an Endkunden verkauft. Machen wir heute auch noch nicht, sondern das geht alles sozusagen B2B und hauptsächlich in sozusagen 2 Drittmärkte außerhalb von Zentraleuropa, wo die Ware einfach noch viel nachgefragt wird, einfach weil die Ware für Europa produziert wurde. Das heißt, die hat einen relativ hohen Qualitätsstandard. Und die Marken, die in Europa nachgefragt werden, eigentlich auch von der ganzen Welt nachgefragt werden. Ja? Also so ein Adidas.
So. Kennt man.
Und genau, das heißt, wir verkaufen B2B und dann ganz viel an physische Einzelhändler in Kasachstan, Mittleren Osten, in Südamerika, also weltweit.
Also das Unternehmen gibt es auch noch. Wie groß ist das jetzt?
Das hat jetzt knapp 80 Mitarbeiter und macht so, ich würde sagen, letztes Jahr wahrscheinlich so zwischen 15 und 20 Millionen Umsatz.
Und du bist immer noch Gesellschafter?
Ich bin noch Gesellschafter, genau.
Und operativ?
Nee, operativ bin ich da nicht mehr tätig. Also in meiner Rolle als Gesellschafter, also mit der Geschäftsführung haben wir da natürlich irgendwie sehr viele Schnittpunkte. Aber die reduzieren sich jetzt, sage ich mal, auf einen regelmäßigen Zyklus. Einmal im Monat, sage ich mal, sehr, sehr strukturiertes Meeting und klar, dann irgendwie on demand, wenn es mal Themen gibt, dann per WhatsApp-Telefon jederzeit.
Welchen Bereich hast du dann dort geleitet und wie kam es dann dazu, dass du sagst, okay, ich baue jetzt hier was Neues groß auf, mein eigenes, das ist ja dein erstes eigenes Ding gewesen und jetzt sagst du, ja, und dann bin ich jetzt nicht mehr so drin.
Also was habe ich damals gemacht? Wir haben eine total, glaube ich, unübliche Führungsstruktur gehabt, wir zwei. Wir haben beide alles gemacht. und das auch bis zum Schluss. Also wann sind wir rausgegangen? Ende 2021 haben wir die Geschäftsführung übergeben da an 2 neue Geschäftsführer. Und wir haben bis dahin auch wirklich beide alles gemacht. Also das ist, glaube ich, ein sehr unkonventionelles Führungskonzept, hat viele, viele Vorteile, ein paar Nachteile natürlich auch. Aber hatte den Vorteil, dass wir uns beide immer total gut vertreten konnten und funktioniert auch nur, glaube ich, also jetzt, wenn du in 99,9% der Fälle die gleiche Meinung hast zur Fragestellung.
Mhm, klar.
Ja, weil ansonsten natürlich, wenn ein Mitarbeiter immer zwei Ansprechpartner über sich hat und die haben immer zwei unterschiedliche Meinungen, dann kriegst du natürlich eine Firma in die Knie gezwungen. Bei uns war das so, dass wir, glaube ich, wirklich in 99 von 100 Fällen eigentlich die gleiche Meinung hatten und in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen der andere sozusagen dann eine Antwort, nehmen wir jetzt mal einen E-Mail-Verkehr, ich habe A gesagt und dann kam nochmal das Veto und wenn das passiert ist, dann hatte das aber wirklich einen total wichtigen Grund.
Ja.
Ja. Und ja.
In welcher Zeit habt ihr von dieser Idee, die ihr hattet, bis hin zu, ja, wir können es jetzt rausziehen und übergeben den Case, das klingt so, wie als hättet ihr nicht verkauft, sondern einfach übergeben an eine Geschäftsführung, ja. Angestellt dann, wie lange hat das gedauert?
Acht Jahre knapp. Aber jetzt mit den Learnings hätten wir das wahrscheinlich nach 3 Jahren machen sollen.
Krass.
Oder 4.
Krass.
4 Jahren hätten wir es machen sollen, wahrscheinlich.
Aber es ist natürlich auch ein heftiger Werdegang so. Also du hast ja dann quasi deine eigene Cash-Cow erschaffen und sagst, okay, und jetzt bin ich nicht mehr operativ hier benötigt. Das ist natürlich der Ultima. Du hattest schon den guten Zustand von dem Zalando-Thema und jetzt hast du nochmal eine neue Cash-Cow aufgebaut so und dann stand ja die Welt ja natürlich offen.
Du, absolut. Also das bringt einen natürlich sozusagen eine sehr ruhigere Lage. Also klar, aber klar, in dem Modell, also nehmen wir jetzt mal das Beispiel, ja, nichts ist in den Stein gemeißelt. Also wenn du hauptsächlich an Retailer in der ganzen Welt verkaufst und dann kommt Corona, kannst du dir vorstellen, dass in dem Geschäftsmodell 2 Jahre lang jetzt nicht so viel Freude vorhanden war. Ja? Und da jetzt irgendwie, deswegen haben wir es auch nicht eher übergeben können, weil halt die 2 Jahre jetzt Corona da einfach Krisenmanagement waren. Ne? Also war vorher super Geschäftsmodell und dann zwei Jahre eigentlich dann eine komplette Kundenbasis tot. Daher, also Unternehmertum ist immer jedes immer temporär, immer eine temporäre Angelegenheit.
Kann ich dir absolut recht geben. Jetzt bist du heute bekannt und hast ja auch auf LinkedIn eine wirklich große Audienz, was das Thema angeht, mit dem Artist Summit, also dass du dieses Software-as-a-Service-Thema brutal in den Mittelpunkt drückst und drumherum Events, ein Podcast, eine Fellowship letztendlich baust, wo die Leute zusammenbringst. Hat das dort schon angefangen? Also wie bist du auf diesen Schwerpunkt gekommen?
Sehr gute Frage. Also ich glaube, viele von meinen eigenen Unternehmen haben eine Parallele, das B2B. Das Business to Business ist eben nicht B2C wie jetzt bei Zalando. Ja? Und am Anfang dieses Modell F&P ist ein total transaktionales Modell. Da verhandelst du jeden Deal einzeln. Ja, da kommen da 550 Paletten von A und dann musst du die verhandeln und dann kommt der gleiche Lieferant mit 20 Paletten, da ist aber was anderes drauf, fängst du wieder an zu verhandeln. Ja? Yeah. Also das heißt, jeder Deal ist aufwendig. Und das fand ich irgendwann, also habe ich mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, und so, boah, das ist ja halt ultra anstrengend. Ja? Also deine CPOs, deine Cost per Order sind einfach dadurch extrem hoch. Und wenn du dann sozusagen über Modelle nachgingst, wo du einmal den Kunden holst und der dann wiederkehrend einfach Umsatz generiert mit wenig Aufwand, dann bist du relativ schnell bei Abo-Modellen,
ja. Ja,
oder Lizenzmodellen oder halt Software-as-a-Service-Modell. Und da habe ich dann irgendwie eine Faszination für entwickelt und habe dann irgendwie, früher habe ich so investiert in Direct-to-Consumer, weil war meine Zalando-Vergangenheit, und in so B2B-Modelle, dann zunehmend in Software. Und irgendwann dachte ich so, hey, irgendwie macht mir das Software-Thema mehr Spaß. Sind wir wieder bei Where's My Passion? Irgendwie ist es auch von der Positionierung her unglaubwürdig, dass du B2C E-Commerce machst und gleichzeitig irgendwie SaaS glaubwürdig gut. Ja? Also komisch. Und irgendwie fand ich auch sozusagen die Szene in SaaS hier noch deutlich weniger entwickelt als im E-Commerce. So. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fokussiere mich jetzt mal in meinen Investment-Tätigkeiten und gucke mir einfach jetzt mal nur noch B2B-SaaS-Modelle an. Und dann
zu welchem Zeitpunkt war das?
Das war so vor 2-3 Jahren, würde ich sagen.
Wie im Verhältnis Zeitstrahl zu deiner alten Company oder zu deiner ersten eigenen Company? Die lief da schon autark?
Nee, also die lief da noch nicht autark, nee. Das war so wahrscheinlich die letzten 1,5 Jahre, wo wir doch da aktiv waren und operativ voll tätig. Das war, glaube ich, so der Zeitraum, wo ich mir immer mehr Gedanken gemacht habe, okay, worauf fokussierst du dich denn danach?
Und vielleicht, also gibt es vielleicht zwei Punkte auch so, die da eine Rolle spielen. Erstens hatten wir natürlich dann schon sozusagen den Plan, das zu übergeben. Also es war klar, irgendwo gibt es ein zeitliches Ende. Plus, wenn du natürlich immer alles machst, bist du halt irgendwie immer ein guter Generalist.
Aber nie Spezialist.
Aber nie Spezialist. Das heißt, ich hatte nie irgendwie so ein Thema in dem B2B-Bereich, wo ich selber sage, okay, da habe ich irgendwie eine Expertise.
Ja.
Und da hatte ich mal wieder Bock, mich inhaltlich tief mit dem Thema zu beschäftigen. Und das war dann sozusagen Sales in Software as a Service.
Ja. Wie alt warst du da?
Das war jetzt vor 3 Jahren, da war ich 35.
Ja, aber ist ja auch wichtig, ne? Heute hast du dort eine Art Expertenstatus erarbeitet, natürlich mit viel Arbeit drumherum. Ne? Hast gesagt, ihr produziert 2x die Woche einen Podcast, nur zu dem SaaS-Thema, macht den Summit, also ist viel Arbeit drin. Aber am Ende des Tages bist du relativ neu in das Thema trotzdem gekommen und hast in kurzer Zeit einen krassen Progress an Knowledge und an Audience gebaut, was das angeht. Und das, glaube ich, auch wichtig zu erwähnen, weil das, man denkt immer, ja, machst das ja schon 15 Jahre, hast das gelernt, hast das studiert und das hat sich entwickelt und jetzt bist du halt gut.
Nee. Absolut, nee, absolut. Absolut. Also ich glaube, gibt es wahrscheinlich viel, viele Leute, die da noch deutlich mehr Kompetenz haben als ich in dem Bereich, ne? Aber genau wie du sagst, ich mache das auch noch nicht so lange. Ich habe mich natürlich super viel Zeit und Aufwand da jetzt reingesteckt, um das zu lernen. Und es gibt ja so ein paar bekannte Lektüren, wo man sagt, okay, 10.000 Stunden auf ein Thema bringe ich schon irgendwie unter die besten 5%. Ja? Vielleicht sind es die besten 10 oder so, aber so. Und ich glaube, das ist ein total krasses Learning, was du ansprichst. Also es ist nie zu spät, irgendwie ein neues Thema, worauf man Bock hat, anzufangen und darin innerhalb von 5 Jahren einfach führen zu werden oder einer der Besten, sei es ein Restaurant, eine neue Softwarebude oder, keine Ahnung, ein Verein. Ja, also ich glaube, am Ende ist es Passion, eine gewisse Leidensfähigkeit, Ehrgeiz und natürlich braucht man auch irgendwie ein bisschen Vision und Strategie, wohin ich meine Zeit stecke. Ne? Und also das ist auch klar.
Wie wichtig, glaubst du, ist dabei die finanzielle Unbeschwertheit?
Ja, das ist natürlich jetzt rückblickend immer leicht zu sagen, ist nicht wichtig. Ja, also das, ich glaube, das hat schon Einfluss. Ja? Also ich bin jetzt zweite Mal Papa geworden. Wenn ich mir jetzt Gedanken machen müsste, wo das Geld am Ende des Monats herkommt, dann könnte ich jetzt nicht so frei agieren, wie ich das jetzt mache. Also das heißt, das ist schon wichtig. Und da lügt man sich, glaube ich, auch schnell in die Taschen, wenn man da was anderes sagt. Deswegen ist auch, glaube ich, sozusagen der Schritt ins Unternehmertum. Da gibt es aus meiner Sicht, sage ich mal, so ein Window of Opportunity, wo man das deutlich einfacher machen kann als später im Leben. Ja? Und das ist wahrscheinlich zwischen deinem Schulabschluss und deiner Familiengründung, deinem ersten Kind. Ja? Also in der Partnerschaft ist es auch noch easy zu machen.
Ja.
Genau. Und also ich glaube, das ist ein super Zeitpunkt, wenn man Bock hat, selber was zu machen und zu gründen, das da zu machen.
Möglich ist es letztendlich immer, der Preis wird nur höher. Also wir hatten einen anderen Podcast-Gast, der halt erst sehr spät gegründet hat und jetzt auch ein Unicorn hat. Und der hat halt sehr spät gegründet und er hat es halt genau andersrum gemacht. Er hat gesagt, ich habe mir erst so mein finanzielles, persönliches Backup-Fenster geschaffen durch Dienstleistungsbereich, in dem ich gearbeitet habe. Und dann habe ich nochmal gesagt, jetzt kann ich und los geht's.
Also möglich ist immer. Und auch hier geht es, sage ich immer, nicht schwarz oder weiß oder 0 oder 1. Man kann auch mit 50 und 60, selbst irgendwie, wenn man in Rente geht, noch ein Unicorn bauen. Wenn wir jetzt mal so die breite Masse nehmen, glaube ich, gibt es halt schon ein paar Faktoren, die es später etwas schwieriger machen. Du hast natürlich mehr Geld zur Verfügung, aber hast vielleicht irgendwie auch gesundheitlich Themen.
Energie, Auffassungsgabe. Family,
Energie, Fokus, Auffassungsgabe. Ja. Es geht, aber ich glaube, es ist einfacher, das sozusagen ein bisschen früher im Leben zu machen.
Jetzt haben wir über Passion gesprochen, das würde ich gerne noch mitnehmen. Wir greifen dazu ein bisschen vor, aber ich glaube, das passt gut rein. So, du sagst, okay, da wollte ich was Neues machen und wollte dort Experte drin werden. Woran erkennt man, dass das was ist, was einen wirklich bewegt und länger festhält?
Also ich glaube, man kennt sich selbst gut genug, dass man dafür ein Gespür entwickelt. Und was man aber sozusagen machen sollte, man sollte diesem Gespür Nachdruck verleihen, indem du dieses Gefühl über mehrere Wochen beobachtest. Ja, weil so dieses, boah, es ist geil, Lass mal machen, Thema, das kennt jeder. Die Frage ist sozusagen, ist es nach 7 Tagen, 14 Tagen, 30 Tagen immer noch so?
Ja.
Ja, und da muss man, glaube ich, wenn sich so dieses Gefühl für ein Thema, für ein Businessmodell, für irgendwie ein Hobby oder so, wenn das länger anhält, dann glaube ich, ist es ein, dann weiß man das.
Großartig. Lass es mich nochmal in ein Bild packen, was du heute machst. Also es ist super schwer als Unternehmer zu erklären, was du machst, weil der Weg nicht linear ist, wie wir ihn gesellschaftlich kennen.
Ja.
Wie würdest du es quasi heute beschreiben? Ich probiere es mal so grob zusammenzufassen, wie ich es jetzt verstanden habe. Du hast jetzt zwischen 30 und 40 Unternehmungen mitbegleitet. Ist das erstmal so korrekt?
Ja, das ist korrekt. Ja. Aber man muss da sozusagen differenzieren in Firmen, die ich selber gründe.
Ja.
Natürlich nicht alleine, sondern mit super guten Co-Foundern und Firmen, wo ich investiere oder manchmal auch nicht investiere, aber als Advisor tätig bin. So die zwei großen
Sorgen. Wie viel hast du selber gegründet?
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 12.
Wonach entscheidest du, was du selber gründest?
Passion und natürlich ein gewisses Potenzial.
Also die Idee muss dann nicht zwingend von dir kommen, sondern es kann sein, du lernst jemanden kennen oder du kennst jemanden, der kommt mit einer Idee zu dir und hätte dich einfach gern dabei, weil?
Ja, also das könnte ein potenzieller Fall sein, der kommt aber relativ selten vor. Der hätte mich wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen gerne dabei. Erstens habe ich schon mal ein paar Unternehmen gebaut, kenne viele Problemstellungen, habe ein starkes Netzwerk, habe vielleicht eine bestimmte Expertise in Sales, aber das ist ein Fall, der weniger oder der sehr selten vorkommt. Es ist eher so, dass wir irgendwie auf Basis der Tätigkeiten, die ich so sehe, denke, hey, hier gibt es irgendwie eine Marktlücke oder eine Opportunity. Jetzt nehmen wir mal diese Konferenz, diese SaaS-Konferenz. Ja, das gibt es vielleicht schon in anderen Märkten, in dem Falle in USA und UK und auch in Nordics gibt es das schon. Und dann sagen wir, hey, wer würde denn vom Profil her vielleicht gut dazu passen aus meinem Netzwerk oder vielleicht auch nicht aus meinem Netzwerk, aber wer hat Bock? So, und dann
machen wir das. Wie kommst du an die Leute praktisch? Wie funktioniert das?
Ich glaube, ganz oft so ist wirklich aus dem Netzwerk.
Weil du schon viele Jahre unterwegs bist und jetzt auch eine outgoing Person bist, sag jetzt mal, also machst nicht den Eindruck, es wäre schwer für dich, Zugänglichkeit.
Ja, aber das ist natürlich dadurch auch wenig skalierbar.
Mhm, klar, also, du bist der Bottleneck, aber ja. Ist doch okay an dem Punkt, an dem du bist. So.
Also total, und ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, da jetzt so ein Venture-Studio zu bauen, wo ich irgendwie Verpflichtungen habe, jedes Jahr 5 Companies zu gründen, ne?
Ja.
Meistens ist es so, ist vielleicht wieder ein bisschen Kapazität da bei mir, weil irgendwie jetzt die neuen Projekte entweder wieder dicht gemacht sind oder halt so eine Phase erreicht haben, wo das Team dann selber agieren kann.
Ja.
Und dann ist gerade wieder so ein bisschen Luft und dann denke ich mir so, ach, das finde ich noch spannend und das finde ich noch spannend, hier könnte man was bauen. Und klar, wenn man viel mit Unternehmen spricht oder Portfolio-Companies, dann merkt man ja auch, was haben die für Probleme.
Ja.
Ne, und dann denkst du, okay, das Problem habe ich jetzt bei 10 Companies schon gehört.
Muss ja was dran sein. Könnte ein Case sein.
Da könnte ja mal jemand eine Lösung für bauen,
ja.
Für das Problem. Und dann guckt man so, okay, was gibt es da schon vielleicht? Was kann man besser machen? So.
Ist doch schon mal was schiefgegangen?
Ja, definitiv. Also schiefgehen ist natürlich irgendwie eine weite Definition, aber definitiv, wir haben 2 Firmen von den gegründeten auch wieder dicht gemacht. Manchmal ändert sich komplett der Markt. Ne? Also haben wir einen fairen Immobilienmakler gegründet, wo wir gesagt haben, okay, bei jeder Immobilie, die vermittelt wird, gehen 20% der Provision in den Hausbau in Afrika, in so ein Unternehmercamp. Dann kam Corona, dann gab es keine Besichtigung mehr, dann haben die Leute sozusagen einfach keine Immobilien mehr groß. Und dann war sozusagen das Verhältnis von Aufwand, was man da reinstecken muss für Ertrag, war so schlecht, dass wir gesagt haben, okay, das macht einfach keinen Sinn. So, und oder das andere war, wir haben eine Distributionsfirma gegründet, die sich auf die physische Distribution von ausländischen Marken konzentriert. Und das endete eigentlich in vielen Fällen darin, dass wenn wir hier die Distribution in Deutschland gut aufgebaut haben, irgendwann die Marke gesagt haben, wir machen es selbst.
Ja.
Ja, so, also sozusagen, wir hatten die ganze Arbeit und dann, wo es angefangen hat, Spaß zu machen, gab es dann immer irgendwelche und dann gesagt, okay, das ist ja irgendwie auch ein Scheißmodell. Also, genau.
Was war so finanziell der größte Loss? Oder nicht was, sondern vielleicht in welcher Skala, nicht unbedingt welches Unternehmen, aber was hast du so mal verloren?
Ich glaube, so der größte Loss in einem Einzelthema waren, würde ich jetzt mal sagen, 70.000 Euro.
Wie hat sich das angefühlt?
Nicht so gut. Nee, also fühlt sich nicht gut an. Aber das gehört natürlich irgendwie, also das gehört natürlich auch dazu, weil wenn man sowas macht wie jetzt ich, also Early Stage, High Risk,
Du kannst sie immer treffen.
Genau, und dann hast du halt diese 70.000 Euro, werden halt irgendwie auch kompensiert über, du verkaufst halt irgendwie zwei Firmen bei einem Exit nach 2 Jahren an einen Private Equity Fonds. Ja? Und so, also das gehört dazu. Aber schön ist es nicht, nee. Fühlt sich cool an? Nee.
Wonach suchst du die Invests aus, die du machst?
Also, das ist auch ein abendfüllendes Thema eigentlich. Erstmal muss es, glaube ich, jetzt früher habe ich viel, super viel divers gemacht, aber muss es irgendwie ein SaaS-Thema sein.
Ja.
Also, und dann gibt es natürlich irgendwie mehrere Komponenten, die extrem wichtig sind. Es gibt ein paar so Themen, die mache ich gar nicht, weil sie mich persönlich nicht interessieren oder ich auch nicht gut bin oder es nicht verstehe. Oder Health-Tech zum Beispiel mache ich nicht so gerne. Oder so Insure-Tech-Themen, Versicherungen.
Bist du gebranntes Kind.
Bin ich gebranntes Kind, ja. So, da weiß ich auch, was die, das ist schwerst. So, also dann gibt es so ein paar Themen, die mache ich gerne. Dann ist natürlich total wichtig, okay, bei Investments, ne, nicht bei Sachen, wo ich selber gründe, wie groß ist der Markt? Also wie groß kann das Thema werden? Und dabei Risikokapital muss es da sozusagen ein Potenzial haben, dass es ein Unicorn wird. Ne? Anders als wenn du selber gründest.
Ja.
Dann ist natürlich ein riesiges Thema das Team. Ja, also was ist das für ein Team? Haben die Erfahrung mit dem Problem, was die da behandeln? Haben die Erfahrung in der Industrie? Passen die als Team zusammen, als Charaktere? Wie resilient sind die? Ja, also können die auch mal Downswings abhalten? Ja, wie strukturiert sind die? Also Team ist mega entscheidend. Und dann ist natürlich Marktteam und dann ist natürlich auch die Frage, okay, wie innovativ ist die Lösung, die die da bauen? Ne? Also wie innovativ ist die Lösung? Markt ist ja schön, wenn es einen großen Markt gibt, aber wenn die Lösung komplett austauschbar ist und das schon 10-mal gibt, also das heißt, Innovationsgrad der Lösung und Wettbewerb ist natürlich irgendwie auch ein Thema.
Wie ist so die Mischung zwischen selber was machen und dich beteiligen? Und ist Beteiligen dann vor allen Dingen ein Geldthema oder ein Kompetenzthema bei dir?
Beides. Also ich beteilige mich ja super früh, also Pre-Seed sagen wir oder Seed, also so die ersten zwei potenziellen Runden. Und da ist Geld natürlich irgendwie ein Thema, aber es ist, glaube ich, das Nachgelagerte, weil da, also wenn du mehr Geld haben willst, dann ist so ein Fonds der bessere Ansprechpartner, so ein Venture Capital Fonds. Warum du mit Angels wie mir arbeitest, ist eigentlich sozusagen das Know-how, was du mitbringst. Bei mir ist es hauptsächlich B2B-Sales-Expertise und natürlich jetzt irgendwie mit zunehmendem Netzwerk und Artist irgendwie auch einfach das Netzwerk. Also kann, glaube ich, bei verschiedenen Themen einfach helfen mit jemandem, der sich dann deutlich besser auskennt als ich.
Und wenn ich jetzt quasi, ich hab eine Idee und Software as Service ist ein Teil dessen, hast du dann ein Team, wo du quasi sagst, okay, ich helfe euch, das Thema bei euch zu lösen oder hilfst du dann im Unternehmen, das Team aufzubauen und die Sachen zu strukturieren, die man braucht?
Also sowohl als auch. Also ich habe jetzt kein eigenes Team für Problemstellung, aber also meistens versuchen wir immer erstmal im Unternehmen selbst die Themen zu lösen, weil das ist auch langfristige Voraussetzung, wenn du Venture Capital Case bauen willst, dass du selber die Leute befähigst, ihre Themen zu lösen, weil irgendwie ein Fonds würde sagen, okay, könnt ihr das skalierbar lösen, könnt ihr skalierbar Sales, also. Aber meine eigenen Unternehmen, jetzt wieder die andere Seite, Säule 1, das sind meistens Sachen, das sind eher so Service-Dienstleistungen oder Agenturmodelle. Und zum Teil bauen wir natürlich auch Agenturmodelle genau zu den Problemen, die SaaS-Companies haben. Und in dem Fall ist es dann schon so, dass ich sage, hey, pass mal auf, ihr könnt das selber machen. Aber es gibt ja jemanden, der macht den ganzen Tag nichts anderes. Und vielleicht macht es Sinn, wenn ihr mal sprecht. Ihr müsst nicht den nehmen, da gibt es noch zwei Konkurrenten. Aber
in der Regel wird es dann schon dein...
Das ist immer die Frage, also das manchmal ja, oder in vielen Fällen sicherlich ja, einfach auch, weil dann Word of Mouth, ne, die haben dann schon mal anderen Unternehmen geholfen, hat das funktioniert und so weiter und so fort, aber in manchen Fällen auch nicht. Also in manchen Fällen, da gibt es keine, wie sagt man, Notwendigkeit, also gibt es keinen Bezugszwang.
Okay. Neben unseren Kollegen aus Dresden, also jetzt Seven Things, früher Itexia, die kommen ja quasi aus unserer Heimat, sind dort auch sehr, sehr bekannt und sind dort, glaube ich, eins der coolsten Kids in Town.
Absolut, ja.
Gibt es sonst noch Unternehmen, also wie gesagt, sind 33 Stück, die jetzt alle aufzuzählen, was ihr macht, ist, glaube ich, ein bisschen viel, aber die man vielleicht kennt oder wo du sagst, die sind besonders laut?
Also in dem SaaS-Bereich, dadurch, dass es alles B2B-Modelle sind, ist es, glaube ich, gar nicht so einfach, dass man die kennt. Ja? Plus, die sind natürlich jetzt, wie lange investiere ich darin? So 3 bis 4 Jahre. Und wenn man sich so den Lebenszyklus anguckt bis zu einem Exit-Event, sind es meistens eher so 6 bis 8 Jahre. Das heißt, so das Portfolio reift gerade.
Ja.
Also es gibt natürlich ein paar spannende Modelle, aber jetzt, ich glaube, was man vielleicht kennt, ist Localize aus Hamburg. Das sind so 3 super starke Gründerinnen. die beschäftigen sich mit sozusagen globaler Reallocation. Also wie jemand, der aus Pakistan kommen möchte, in Deutschland arbeiten, super painvoller Prozess, manuell und für jedes Land ein anderer. Und was die machen seit sehr mittlerweile 3-4 Jahren sehr erfolgreich ist, die bauen sozusagen ein komplettes Softwareprodukt, um Unternehmen das stark zu vereinfachen, Talent hierher zu bekommen.
Für den Onboarding-Prozess von internationalen Mitarbeitern.
Genau, also okay. Reallocation, das heißt, die Leute überhaupt erstmal hierher zu bekommen und dann onzuboarden. Genau.
Okay.
Ja.
Noch eins vielleicht?
Also ich glaube, was sehr oder was medial vielleicht beim Endkonsumenten auch Touchpoint hat, ist Liefergrün. Und Liefergrün ist sozusagen so ein bisschen die grüne DHL, ja, also emissionsfreie DHL. Super cooles Team aus Münster kommt, die sich zum Ziel gesetzt haben, Lieferungen wirklich CO2-neutral zu machen. Und das sozusagen nicht selbst, also sie kaufen, haben jetzt keine eigene Flotte, sondern was sie machen, die haben eine Software gebaut oder mehrere Software-Layer, die es ermöglicht, sozusagen Pakete, also du bist, nehmen wir jetzt mal ein Adidas, Beispiel von vorhin, möchtest Pakete an deinen Endkonsumenten schicken und die haben eine Software gebaut, die auf der anderen Seite die vorhandenen Flottenkapazitäten, also es gibt ja ganz, ganz viele, in ganz vielen Städten so Flotten, die haben 2, 3 Lastenräder, 5 E-Vans oder so, auf der anderen Seite sozusagen die Flotten anzubinden, dass die Pakete wirklich CO2-neutral beim Endkonsumenten landen. Und das ist, glaube ich, so medial hier ein ganz interessanter Case und hat natürlich auch viele Touchpoints zum Endkunden, weil da kommt halt ein Paket von an und wurde mit Liefergrün geliefert.
Cool. Ich glaube, da haben wir das meiste Stück schon so ein bisschen verpackt, aber die gibt es jetzt nicht so das eine Ding, sondern es ist ja ein Blumenstrauß aus Möglichkeiten mit dir so ein bisschen in der Mitte als Experte und als Dirigent. Vielleicht kann man das so in so ein Bild packen. Zwei große Fragen habe ich noch. Die eine von vorhin. Wie erkenne ich jetzt, dass meine Idee eine vernünftige Idee sein kann, nicht bloß ein Hirngespinst, weil ich mal mit zwei meiner Freunde, die genauso sind wie ich, die gleiche Herausforderung habe? Und wie mache ich ein richtig großes Ding? Ja, also das sind ja zwei unterschiedliche paar Sachen. Also das hast du ja vorhin auch gesagt, so wenn ich selber gründe, kann es auch so medium groß werden, dass einfach eine gesunde Unternehmung ist, würde ich das jetzt interpretieren. Ja. Und dann gibt es aber richtig groß, so ein Unicorn. Machen wir erstmal die erste Frage.
Also ich glaube, die erste Frage, der größte Fehler bei der ersten Frage ist, den man machen kann, man kocht so die ganze, oder man schwimmt die ganze Zeit im einen Saft.
Ja.
Also nur, wir beide gehen jetzt hier raus aus dem Gespräch und haben eine mega coole Idee, ja. Und dann steigert man sich vielleicht wieder auch rein und dann spricht man mit ein paar Freunden und die sagen, ja, super coole Idee. Ja, so far, so good. Das heißt aber noch lange nicht sozusagen, dass jemand dafür bereit ist, Geld zu zahlen, beziehungsweise, dass da wirklich ein Pain ist. Das heißt, meine Empfehlung bei sowas ist immer, klar, erstmal sehr, sehr klar strukturieren, was ist meine Idee, beziehungsweise was ist die Lösung. Und dann aber sozusagen mal mit 20, 30 Leuten sprechen, für die diese Lösung ein Pain lösen soll. Also das Wichtigste ist immer, vom Pain meines potenziellen Kunden zu denken. Und da kommen super spannende Erkenntnisse raus. Also erstens
die... Zwischenfrage, wenn wir jetzt im B2B-Bereich sind, wie mache ich das konkret? Wie würdest du es anfangen? Einfach anrufen, sagen, hallo, ich habe die Idee, wie findet ihr das?
Ja, klingt erstmal ziemlich absurd, aber genauso würde ich es machen. Ich würde vielleicht nicht anrufen, sondern ich würde sagen, hey, ich würde mal über LinkedIn gehen oder E-Mail oder mein Netzwerk und sagen, hey, wir sind ein Startup, wir sind gerade in der Ideenfindung. Wir haben irgendwie in zwei Sätzen folgende grobe Idee und wir würden gerne mal mit Branchenexperten sprechen wie Ihnen und wären Ihnen super dankbar, wenn Sie mal 15 Minuten Zeit hätten. Wüssten wir super zu schätzen, einfach mal zu validieren, dass das, was wir hier vorhaben, Sinn macht.
Ja.
Und die Bereitschaft ist krass hoch bei sowas. Ja, also Leute sind hilfsbereit.
Ja.
Und also da kommen ja auch nicht selten wirklich spannende erste Business Relations raus. Ja, so. Und dann würde ich genau sozusagen in diesem Gespräch, also sozusagen erstmal verstehen, welche Pains hat diese Persona überhaupt. Ne? Also schlechter Kaffee im Office ist ein Pain, ja, das ist also Pain vorhanden. Und die zweite Frage ist, wie hoch ist dieser Pain in der Priorisierung der Person? Schlechter Kaffee ist ein Pain, ist aber wahrscheinlich in dem seinem Business-Alltag überschaubar relevant. Ja? Ja. So, das heißt, den Pain, den ich löse mit meinem Produkt, der muss auch relativ weit oben in der Hierarchie an Schmerzen angesiedelt sein. So, und wenn das der Fall ist, also sozusagen, mein Produkt löst einen Pain, der Pain ist bei meiner Zielperson vorhanden, das ist auch die Frage, wer ist meine Zielperson, und der Pain ist relevant, also der hat einen Schmerz, dann ist man schon sehr, sehr nah dran an einem Geschäftsmodell oder Sachen, wo man sagt, okay, da gibt es ein Potenzial. Dann ist noch die Frage, okay, wie viel würde der für eine Lösung zahlen? Mhm. Aber wenn der Pain groß genug ist, sind die Leute auch, und du löst den, dann sind die Leute auch bereit dafür zu zahlen.
Wie würdest du an das Preisthema rangehen? Ganz grob, ist ja ein Riesending, aber.
Ich würde einmal am Markt gucken, gibt es irgendwie vergleichbare Lösungen, wie preisen die? Und dann würde ich sozusagen, würde ich gucken, okay, gibt es eine Möglichkeit, sozusagen Value-Based Pricing zu machen? Also kann ich irgendwie ausrechnen, was mein Produkt an Wert generiert oder ja. Kosten spart oder zusätzlichen Umsatz bringt? Und dritte Möglichkeit, das ist die gängigste, ich gehe jetzt einfach mal mit einem gefühlt sinnvollen Pricing daran.
Guck, was passiert.
Und das ist meistens dreifach zu günstig. Und dann iteriere ich einfach. Dann sage ich, okay, wenn das jetzt 5 Leute gekauft haben zu dem Preispunkt, dann geh doch einfach mal bei dem 6. mit 50% höher ein. Und wenn dann immer noch 4 Leute kaufen, dann bist du vielleicht immer noch zu günstig. Also da, jetzt ganz, ganz in der Nutshell. Da kann man ein bisschen mehr strukturieren, ja, Prozesse hinterlegen. Aber übers Pricing, glaube ich, kann man auch einfach mal anfangen.
Okay, zweite Frage. Wie mache ich was dann wirklich groß?
Was ist denn wirklich groß?
Naja, so Unicorn-Richtung. Also ich möchte wirklich was machen, was bewegt und was natürlich auch den finanziellen Impact dazu hat. Ja. Weil das schaffe ich ja nicht auf die gleiche, also das ist meine Denkweise, ich kann nicht auf die gleiche Weise einen guten Eisladen bauen, wie ich ein Milliarden-Dollar-Unternehmen aufbaue. Ja.
Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit oder die Notwendigkeit, dass du, wenn du ein Unicorn bauen willst, Kapital brauchst, ist sehr hoch. Ja? Also klammern wir jetzt mal den Case aus, du bootstrappst ein Unternehmen und das wird zum Unicorn, ja. Was auch möglich ist.
Aber selten.
Ja. Aber eher schwierig so. So, das heißt, du musst eine Story bauen und eine Equity-Story nennt man das, ja, die eine Vision beinhaltet, die glaubwürdig macht, dass dein Unternehmen eine Bewertung von über 1 Milliarde Euro erreichen kann. Ja. Oder US-Dollar, so. Und nehmen wir jetzt mal das, was wir gerade besprochen haben. Das heißt, der Markt, nehmen wir dieses Pain-Beispiel, du hast eine Lösung für einen Pain, der existiert und der Pain, da gibt es eine Zahlungsbereitschaft für. Dann ist jetzt die Frage, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, wie viele Leute haben diesen Pain oder wie viele Unternehmen? Ja, und dann sind wir bei der Marktgröße. Das heißt, du musst eine Lösung bauen für einen Pain und diesen Pain muss eine bestimmte Anzahl von Unternehmen oder Personen in Unternehmen haben, dass in der Ausmultiplikation dieser völlig ganz einfachen Formel ein Unternehmen rauskommt, was dann zu 1 Milliarde Euro führt. So, das heißt, keine Ahnung, du baust jetzt ein Produkt für biotechnologische Versuchslabore im Bereich Gemüsevegetation. Dann kannst du einen Pain finden, dann kann der Pain bei den Laboren groß genug sein, du kannst den lösen und die Leute haben auch eine Zahlungsbereitschaft für. Das reine N in dieser Gleichung an Anzahl von potenziellen Kunden ist zu klein.
Ja.
Und dann sind wir sozusagen wieder bei der Market Size. Ne? Also der Markt muss groß genug sein, dass du genug Kunden finden kannst. Und das kann dann sein, du findest, wenn wir jetzt mal Richtung Point 9 gehen oder so ein paar Metriken, du kannst Whale hunten, also wirklich große Fische, die dir einmal im Jahr irgendwie für 1 Million Euro dein Produkt kaufen. Oder auf der ganz anderen Achse Mäuse. Ja, da brauchst du halt sozusagen, da zahlen die nur 10 Euro oder 100 Euro, aber dann brauchst du halt 100 Millionen Kunden.
Ja.
Und da ist dann beides möglich.
Also quasi, wenn ich vorhabe, was wirklich Großes zu machen, dann muss ich auch erstmal einen Case bauen, der einen Investor abholt, dass es auch so groß sein kann, dass ich überhaupt diese Idee auf die Straße bringen kann.
Ja, also das ist so, du hast mich vorhin gefragt, worauf achte ich bei Teams, wo ich investiere? Market Size, ja. Also du musst mir erstmal sagen, dass das Thema wirklich einen relevanten Markt anspricht. Und natürlich musst du dann mir verkaufen, dass du diesen Markt mit deiner Lösung gewinnen kannst, also das Produkt einfach sehr gut ist. Und dann musst du mir noch überzeugen, dass du als Person oder ihr als Person die Skills habt und die Fähigkeiten und die Leidensfähigkeit, diese Journey, um bis dahin zu kommen.
Ja.
Ja, das ist ja auch, wenn Unicorn baust, in den seltensten Fällen machst du das in 3 Jahren, sondern das dauert schon ein bisschen.
Ja. Cool. Abseits von den Fragen, die ich dir jetzt rausgelockt habe, was sind so Abkürzungen und Ratschläge, die du jungen Menschen mitgeben würdest?
Also da fühle ich mich ja geehrt, dass ich das schon machen darf. Also ich glaube, am Ende ist erstmal super viel, sich selber kennenlernen, wo liegen deine Stärken und Schwächen. Und das kann man aus meiner Sicht nur machen, wenn man viel ausprobiert. Ja, also und ich habe wirklich viel gemacht von Eis verkaufen, an der Bar gearbeitet, Tickets auf Mallorca verkloppt, Probefahrten, auf Messen gearbeitet, Schülersprecher gewesen, also wirklich alles Mögliche mal gemacht. Und ich glaube, nur das führt dazu, dass man relativ gut rauskriegt, was macht einem Spaß, wo ist man gut und wo ist man auch nicht gut. Und gerade das, wo ist man nicht gut, Da braucht man ein bisschen Selbstreflexion für. Das ist gerade am Anfang, glaube ich, nicht so einfach.
Mhm, klar.
Aber das hilft auch, zu wissen, wo man nicht gut ist. Und das würde ich jedem empfehlen. Also sich ausprobieren, verschiedene Sachen ausprobieren, offen sein für Neues. Das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite, glaube ich, was ich auch... Drei Sachen. Das Zweite ist, glaube ich, Netzwerk aufbauen.
Mhm.
Kann man nicht früh genug anfangen. Habe ich früher auch irgendwie nicht gemacht, aber ist super, super cool. Und das spielt ein bisschen mit dem dritten Punkt. Naja, wie mache ich das eigentlich? Und das macht man am besten mit irgendwie erstmal Wert stiften und Value geben, ohne Gegenleistung. Ne? Ja. Also früher habe ich, glaube ich, irgendwie sehr, sehr viel so agiert mit, ich brauche da irgendwie sofort einen monetären oder Nutzen für mich selbst, was ziemlich Quatsch ist, ehrlich gesagt. Ja? Sondern man sollte, oder meine Empfehlung wäre, viel, viel langfristiger zu denken und zu gucken, hey, wo kann ich aktuell mit meinen Skills helfen? Und es kann sein, meine Arbeitskraft, also erstmal in ganz einfacher Form Zeit.
Ja.
Natürlich, wenn ich irgendwo Expertise habe, Expertise. Wenn ich ein größer werdendes Netzwerk habe, mein Netzwerk verbinden mit Leuten. Und wenn man das sozusagen ohne der Erwartung einer Gegenleistung macht, dann werden sich im Leben so krasse Opportunities auftun.
Ja,
und das wäre, glaube ich, so. Das kann man auch super zeitig mit wenig Geld auf dem Konto anfangen. Aber das liegt eigentlich nur in dir selbst.
Also erster Punkt, ausprobieren. Sich selbst ausprobieren, kennenlernen. Zweiter Punkt.
Netzwerk aufbauen. Das kann man über verschiedene Art und Weise machen.
Ne?
Also auch einfach nur ohne Gegenwert. Und das dritte ist sozusagen in Relationship Lifetime Value.
Erstmal geben.
Genau.
Ja, genau. Und, Lifetime Cycle deiner Beziehungen.
Genau. Also nicht in Transaktionen, um jetzt wieder den Rahmen zu finden, nicht nur über eine Transaktion nachzudenken, du willst was von mir, also musst du mir auch was geben, sondern okay, ich kann dir jetzt helfen und ich mache das trotzdem, vielleicht auch ohne Gegenwert, aber vielleicht kommst du in 4 Jahren, wenn du ein neues Business gründest, dann rufst du mich an und sagst, hey, du hast mir damals geholfen und wir bauen hier gerade was Neues, hast nicht Bock, irgendwie damit zu machen. Und das Leben, manche nennen es Karma.
Spielt das immer zurück. Ja.
Das spielt es irgendwie immer zurück.
Cool. Für die Leute, die sich jetzt hier abgeholt fühlen oder die vielleicht von dir an dich eine Frage haben, auf welchem Weg erreicht man dich am besten?
Am besten per LinkedIn. Einfach mich anschreiben. Antworte ich immer.
Großartig.
Also, manchmal dauert es vielleicht 2, 3 Tage, aber antworte ich echt immer.
Also man sieht auch, auf LinkedIn passiert viel. Also alle, die jetzt Interesse an Julius seinem Weg haben und an dem, was er gerade macht oder Software as a Service interessiert sind, guckt euch das auf LinkedIn an, folgt dort, schaut euch die Beiträge ein, was dort so alles geht. Vielen Dank schon mal für die ganzen Einblicke, für das ganze Drumherum. Zeit ist wieder verflogen wie im Nix. Danke, dass du uns so viel mitgegeben hast. Die letzten Worte gebühren immer unserem Gast, zumindest die letzten Worte des Podcasts, und die würde ich dir gerne nochmal übergeben.
Also ich bedanke mich erstmal für die vielen klugen und spannenden Fragen. Das ist ja irgendwie auch immer so ein Prozess, wo man sich selber ein bisschen besser kennenlernt, wenn mal einer gut fragt. Ich glaube, letzte Worte, man hört auf euer Bauchgefühl, nicht ausschließlich, aber je länger ihr im Berufsleben seid und je älter ihr werdet, zunehmend mehr, weil das Bauchgefühl meistens eine sehr, sehr gute, unterbewusste Aggregation von euren bisherigen Erfahrungen ist. Und das kann man irgendwie auch auf Menschen anwenden. Ja? Ihr werdet einfach sofort jemanden einschätzen mit einem Bauchgefühl, einfach auf Basis der Touchpoints, den ihr vorher im Leben mit anderen Menschen hattet. Und das funktioniert im Business genauso. Daher hört mehr, vertraut mehr auf euer Bauchgefühl, als ihr das jetzt denkt, dass es wichtig ist.
Vielen Dank, Julius Göllner.
Danke. Danke euch.
Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, schau gerne auf unserer Homepage www.duhastpotenzial.de vorbei.